Liebe Gemeinde, beim Lesen der Abendmahlsworte aus dem Korintherbrief bin ich an zwei Worten zunächst hängen geblieben. Da schreibt Paulus, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde. Ich bin froh, dass wir das Abendmahl hier in einem sonnendurchfluteten hellen Raum feiern. Ich hoffe, dass niemand unter Verrat heute leidet. Wir leben in einer freien, gelösten Atmosphäre, können wir Gottesdienst feiern. Aber die Abendmahlsatmosphäre damals war eine andere. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde. Diese Worte erinnern an die dunklen Umstände, in denen das erste Abendmahl gefeiert wurde. Es war Nacht, das allein ist ja noch nicht besonders bedrückt. Man kann es sich abends ja auch recht gemütlich machen, bei Kerzenschein und so. Aber dieses Stichwort verraten weist schon darauf hin, dass im Freundeskreis Jesus doch jemand war, ja, der eine andere Atmosphäre mit hineinbrachte. Judas ist dabei. Judas, der 2 Jahre wie alle anderen Jünger auch mit Jesus umherging. Judas, der die Kasse hatte und möglicherweise dort etwas kreativ Buchhaltung führte. Judas, der auch alle Reden Jesu gehört hat, wie alle anderen Jünger auch. Und er gesehen hat, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, liebevoll, heilend. Und doch irgendwas muss Judas maßlos enttäuscht haben an Jesus. Worin könnte diese tiefsitzende Enttäuschung bestanden haben? Hatte Jesus Erwartungen nicht erfüllt, die Judas an ihn hatte? Thomas hat es gerade vorgelesen, es gab im Jüngerkreis von Jesus Leute, die einfach Pläne hatten. Die Mutter für ihre Söhne und unter Umständen hatten eben auch manche der Jünger Pläne und vermutlich Judas auch. Wozu brauchte Judas Jesus? Den Kreis der Jünger. Suchte er eine eigene Aufwertung, eigene Anerkennung? War es für ihn wichtig, zu einer vielleicht möglicherweise damals innovativen Gruppe dazuzugehören? Jedenfalls irgendwie muss Judas eine Enttäuschung erleben, vor allen Dingen die Enttäuschung, dass Jesus sich nicht vor irgendjemandes Pläne spannen lässt. Jesus setzt sich nicht vor Ideen und Pläne von Menschen, sondern Jesus will Nachfolger, die ihn lieben und die ihm nachfolgen. Das sind seine Bedingungen. Nachfolger Jesu sollen Jesus dienen. Thomas hat das gerade schon gesagt. Und vermutlich ist das, was den Judas enttäuscht hat, dass Jesus sich nicht vor seine Pläne spannen lässt. Und so kommt es dazu, dass er ihn verrät und verkauft. Enttäuschte Erwartungen. Es gibt im Neuen Testament ja immer wieder so sprachliche Markierungen, die uns daran erinnern, dass Jesus wirklich gelebt hat. In Windeln geboren, in einer Krippe liegend und hier in der Nacht, in der er verraten wurde. Das zeigt, dass Jesus in der rauen Wirklichkeit des Alltags gelebt hat und dass das, was wir heute sozusagen als Fest feiern, ein Grund hatte quasi im Alltag. Und es war eben immer nicht immer eine fröhliche, eine offene Wirklichkeit, sondern in diesem Fall auch eine dunkle und bedrückende. Wenn ich mich in Jesus versuche hineinzuversetzen, manchmal ist es ja gut zu wissen, was kommt. Aber manchmal macht das auch eben nicht leicht, wenn ich weiß, was kommt. Wenn ich mir ausrechnen kann, was kommt. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, von denen ich weiß, was sie denken, fühlen und wollen. Und so vermute ich, dass dieses Abendmahl für Jesus, dieses erste, nicht leicht war zu feiern. Judas sitzt mit Jesus am Tisch. Klar, sie lagen damals, aber wir bleiben jetzt mal beim Sitzen, das ist für uns leichter vorstellbar. Judas sitzt mit Jesus am Tisch, Judas empfängt die Lebensmittel, Brot, Wein, vielleicht auch aus der Hand Jesu. Judas lacht mit ihnen, er spricht, nimmt teil an der Gemeinschaft und hat sich dann doch innerlich schon längst entschieden, Jesus zu verraten. Und irgendwie scheint Judas ein Schauspieler gewesen zu sein. Ob exzellent, das weiß ich nicht, aber eben ein Schauspieler. Äußerlich ist er noch dabei bei den Jüngern und innerlich ist er schon ganz woanders. Aber ich glaube, dass eins für Judas gilt, dass er innerlich sehr, sehr einsam war, sehr einsam in dieser Gemeinschaft. Nun, wer vergleicht sich schon gerne mit Judas? Aber von Jesus enttäuscht, ich glaube, das kennen wir, ich kenne das jedenfalls selber. Es gibt ja Gebete, die ich spreche, wo ich sagen kann, die sind rein von Egoismus. Ich bete für etwas, für jemanden und Jesus erhört das Gebet nicht. Und ich kann es mir nicht erklären, weil ich denke, Mensch, das ist doch eine gute Idee, die ich habe. Und ich denke, das kommt oft in unserem Leben vor, dass wir beten und Jesus scheint nicht zu hören. Manchmal entwickelt sich daraus so eine Haltung, dass ich denke, eigentlich habe ich das doch verdient. Und warum gibt Jesus mir das nicht? Warum verweigert mir Jesus das, was mir eigentlich zusteht? Und dann kann es passieren, dass ich äußerlich noch beim Kreis der Jünger dabei bin. Ich bin in der Gemeinde noch äußerlich dabei, aber innerlich vielleicht doch schon ganz woanders. Oder es kann auch sein, dass du Zeit und Zeit und Zeit äußerlich dabei bist, aber mit dem Herzen noch nie wirklich dabei warst, noch nie wirklich ein Jünger Jesu warst. Und das will ich mal so nennen, so ein Hauch von Judas, ein Hauch von Judas in meinem, in deinem Leben. Aber zum Glück endet die Einsetzungsworte Jesu nicht an dieser Stelle, sondern jedes Abendmahl ist ein Angebot Jesu, auch das damalige. Jesus feiert das Abendmahl mit allen Jüngern. Judas ist dabei. Die Einsetzungsworte gehen weiter. In der Nacht, in der Jesus verraten war, nahm er das Brot und dankte. Und für mich wirken diese Worte des Dankens und dieses Brotnehmens wie ein Licht, das er aufscheinen lässt. Denn Jesus erinnert mit diesem Dankgebet und mit dem Nehmen des Brotes eben an das Passamahl, an das Passafest, was damals gefeiert wurde. Und das ist ein Fest der Rettung. Ein Fest der Rettung. Der Rettung Israels aus Sklaverei und Gefangenschaft. Und damit erinnert Jesus seine Jünger an das rettende Handeln Gottes. Dass es immer Gottes Absicht ist, seine geliebten Menschen zu sich ans Herz zu holen. Das war damals so und das ist heute noch so. Die Israeliten wurden gerettet, wenn sie etwas ganz Merkwürdiges machten. Sie mussten nämlich Blut an ihre Türpfosten streichen, Blut eines Lammes. Ein wirklich merkwürdiges Zeichen und das ist oft so im Glauben, dass Gott Zeichen setzt und wir glauben müssen, dass er sich dabei was gedacht hat. Die Taufe ist so ein Zeichen, das Abendmahl ist so ein Zeichen, das ist ein Zeichen des lebendigen Glaubens. Fragt manchmal, warum? Warum nicht was anderes? Gott hat sich dabei was gedacht. Manchmal sollen wir Dinge glauben, die wir nicht verstehen. Das ist Zeichen des Glaubens. Aber Jesus greift dieses Passafest auf, verändert es. Mit dem Dankgebet für Brot und auch für den Kelch holt er dieses Licht des Heils in die Dunkelheit dieser Situation des Verrats. Mit Brot und Kelch bietet er allen seinen Jüngern Heil und Heilung an. Mein Leib, mein Blut. Er bietet es dem Judas an, von dem er weiß, dass er ihn verrät, aber auch dem Johannes, der ihm ganz nah am Herzen war, der ihn liebt. Und ich finde es erstaunlich, dass Jesus nicht sagt, Judas, pass auf, ich kann es nicht mehr aushalten mit dir, bitte geh doch schon mal, sondern auch mit ihm feiert das Abendmahl, er zieht es mit allen durch. Auch mit den anderen, die ihn dann später verlassen. Was für eine Liebe. Dieses Abendmahl ist den Jüngern ins Gedächtnis eingebrannt, denn als Jesus von den Toten auferstanden ist, trifft er sie wieder am See. Und das Erste, was sie machen, sie feiern wieder Abendmahl miteinander. Und ich glaube, denen wird das präsent gewesen sein, was Jesus da beim ersten Abendmahl ihn gefeiert hat. Und er muss gar nicht viel Worte machen, aber am Ende des Mahls sagt er dann zu Simon, Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und das macht er ja dreimal und ich habe den Eindruck, bei dem Petrus rattert es. Jesus lädt den Petrus ein, wieder sein Jünger zu sein, genauso wie die anderen auch alle. Und das Erste, wonach er fragt, ist nach der Liebe. Und er beendet das Gespräch mit der Aufforderung, folge mir nach. Das ist Lieben und Nachfolgen. Das macht Jüngerschaft aus. Und daran erinnert uns das Abendmahl. Und wenn man die Geschichte von Petrus weiterfolgt, dann passiert das, was in der Jahreslosung steht. Petrus verändert sich, er bekommt ein neues Herz und Jesus gibt ihm seinen Geist. Und Petrus findet seinen Platz und er wird zu einem Nachfolger, dem es zuerst darauf ankommt, Jesus zu lieben und Jesus zu dienen. Und er spielt eben nicht mehr um sich selbst. Wenn Jesus uns heute zu dem Abendmahl einlädt, wie er das auch mit seinen Jüngern gemacht hat, dann möchte er deutlich machen, dass Nachfolge heißt, ihn zu lieben und ihm nachzufolgen und dass er eben nicht der Gehilfe unserer Wünsche und unserer Pläne ist. Das will Jesus nicht. Er will nicht uns nachfolgen, unseren Wünschen und Plänen, sondern er lädt uns ein, ihn zu lieben und ihm nachzufolgen. Und was Jesus tut, ist, er gibt uns ein neues Herz, das ist seine Aktion, und gibt uns seinen Geist, das ist sein Geschenk an uns. Judas hatte dieses Angebot, er hat sich nicht darauf eingelassen, aber die anderen 11, die finden wieder zurück, finden ihren Platz. Sie beginnen eine neue Liebe zu Jesus und eine neue Nachfolge und sie verändern die Welt daraufhin. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann möchte ich dich einladen, das zu verbinden mit dieser Frage, ob du Jesus liebst. Wenn ja, dann feier das Abendmahl. Und wenn du ihm nachfolgen willst und du das bejahen kannst, dann feier das Abendmahl. Und wenn du dich danach sehnst, er wird dir ein neues Herz geben. Und wenn du ihn bittest, wird er dir seinen Geist geben. Und du wirst deinen Platz finden. Und deswegen meine ich, dass wir diese Helligkeit des Heils heute in diesem Abendmahl sehen dürfen. Jesus schenkt immer wieder die Chance, neu anzufangen. Es ist nicht vorbei, auch wenn du mal ordentlich daneben gelangt hast. Es ist immer wieder die Möglichkeit, zurückzukehren. Ich lade ein, dass wir einige Minuten still sind und uns ganz persönlich auf das Abendmahl einstellen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mit dem Abendmahl ein Zeichen des Heils und der Heilung unter uns gesetzt hast und dass du das jedem von uns anbietest. Jesus, dir können wir nichts vorspielen, du siehst unser Herzen und du weißt, wie es darin aussieht. Du weißt, was wir brauchen an Heil und Heilung, an neuem Herz und an deinem Geist. Danke, dass du das gerne gibst. Aber du willst schon, dass wir dich anschauen und dein Angebot annehmen und uns entscheiden, dich zu lieben und dir nachzufolgen. Aber du freust dich über jedes Herz, das sich dir zuwendet Und dann legst du deine liebende und heilende Hand da drauf und schaffst Licht in unserem Leben. Danke, dass du niemanden von uns aufgibst und dass du für jeden Hoffnung hast und dass jeder zu dir kommen kann und umkehren kann und dass du für jeden einen Platz hast in deinem Herzen. Jesus, es ist so faszinierend, dass du so viel Liebe hast für uns. Danke für das Abendmahl, das uns auf dein Kreuz hinweist. Das unüberbietbare Zeichen deiner Liebe, das Pluszeichen in unserem Leben. Und so bitte ich, dass du dir dieses Abendmahl an uns segnest. Amen. Während des Abendmahls ist im Raum der Stille heute die Möglichkeit, wieder für sich beten zu lassen, zur Umkehr, Leben mit Jesus zu beginnen, aber auch Gebet für Krankheit, für Heilung. All das ist möglich während des Abendmahls.